Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Schön, dass Sie da sind, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern, hier und auch zu Hause an den Bildschirmen. Wir wollen zusammenkommen, wenn Gott uns ruft. Wenn Jesus uns ruft, wollen wir ihm die Ehre geben, ihn loben und preisen und uns etwas von ihm sagen lassen. Denn sein Wort ist für uns wichtig. Das soll uns im Leben führen und begleiten. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe, die steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und der seinen Bund mit uns hält und uns Menschen niemals aufgibt. Darauf können wir uns verlassen. Amen. Ihr Lieben, ich grüße euch mit dem Wochenspruch für diese Woche und das passt wunderbar zu diesem Thema des Gottesdienstes. Es heißt in Micha 6, Vers 8, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Was erwartet uns? Was erwartet Gott von uns? Dass wir sein Wort halten, dass wir Liebe üben und dass wir demütig sind vor unserem Gott. Das ist die Erwartung, die Gott an uns hat, an uns Christen, so zu leben. Und das ist auch so ein bisschen das Thema des Gottesdienstes. Wir schauen ins Neue Testament, was Jesus sagt. Was ist das wichtigste Gebot? Wie sollen wir uns verhalten? Wie sollen wir leben? Im Doppelgebot der Liebe, da sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das steckt hier in diesem alttestamentlichen Wort auch schon drin. Und so lasst uns gemeinsam Gott die Ehre geben und beten, ich bitte Sie aufzustehen, euch aufzustehen zum Gebet. Jesus Christus, wir beten dich an, wir rufen deinen Namen an. Du bist unser Herr, du bist der Herr der Welt, unser Heiland. Und wenn uns Ängste befallen, Herr, dann kommen wir gerade zu dir. Wenn uns die Sorge drückt, dann wenden wir uns an dich. Jesus Christus, sei du auch jetzt unser guter Hirte, der uns führt und weidet und uns begleitet, jetzt in dieser Zeit. Sei du bei jedem Einzelnen in der kommenden Woche und sei du auch bei uns als Gemeinde, als Gemeinschaft der Christen hier zusammen. Sei du mit deinem Geist mitten unter uns, Herr. Dich beten wir an und dich loben wir. Und all das, was uns auf dem Herzen liegt, uns bedrückt, wo wir Sorge haben, Herr, das können wir bei dir ablegen. So halten wir einen Moment der Stille, wo jeder dir seine Gebete, seine Anliegen nennt. Herr, höre unser Gebet und vergib du uns unsere Schuld. Herr, erbarme dich. Und so hört den Gnadenzuspruch. Der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Amen. Lasst uns ihn loben. Ich will dich anbeten, singt uns das Musikteam und wir singen im Herzen fröhlich mit.
wollen auf Gottes Wort hören. Eines Tages erhob sich ein Schriftgelehrter, um ihn mit seiner Frage in Verlegenheit zu bringen. Rabbi, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erhalten? Jesus antwortete, was steht denn im Gesetz Gottes geschrieben? Was liest du denn da? Er erwiderte, du sollst den Herrn, dein Gott, mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken lieben und deinen Mitmenschen genauso, wie du dich selbst liebst. Das ist eine gute Antwort, sagte Jesus. Wenn du das tust, wirst du leben. Um sein Gesicht zu wahren, fragte der Schriftgelehrte weiter, und wer ist mit Mitmensch gemeint? Anstelle irgendeiner Erklärung erzählte ihm Jesus eine Geschichte. Einmal reiste ein Mann von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Straßenräubern überfallen. Sie nahmen seine Kleidung, schlugen ihn zusammen und verschwanden. Ihn selbst ließen sie halbtot liegen. Zum Glück kam ein Priester auf derselben Straße vorbei. Doch als er von Weitem erkannte, dass da ein Verletzter lag, verließ er die Straßen und machte einen Umweg, um nicht an dem Mann vorbeizumüssen. Dann tauchte auch noch ein Levit auf, an sich ein frommer Mann. Doch auch er machte einen Bogen um den Verwundeten, um seine kultische Reinheit nicht zu verlieren. Endlich kam noch jemand die Straße entlang, ein Mann aus Samaria, also jemanden, der den richtigen Glauben nicht hat in euren Augen. Als er sah, in welchem erbarmungswürdigen Zustand der Überfallene war, musste er ihm einfach helfen. Er behandelte zuerst seine Wunden, reinigte und verband sie. Dann hob er den Verletzten auf seinen Esel, brachte ihn zu einem Gasthof und sorgte dafür, dass er es gut hatte. Am nächsten Morgen nahm er 2 Silberstücke und gab sie dem Wirt mit den Worten, sorge gut für ihn. Sollte es noch mehr kosten, werde ich das begleichen, wenn ich auf dem Rückweg vorbeikomme. Was meinst du, welcher von den dreien wurde dem, der von den Räubern angegriffen worden war, ein Mitmensch? Der eine, der ihn so fürsorglich behandelt hat, antwortete der Schriftgelehrte. Jesus entgegnete daraufhin, geh und mach es genauso. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Wir wollen uns erheben und gemeinsam unseren Glauben bekennen und dabei besonders auch an die Geschwister denken, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Ich lieb dich, Herr, keiner ist.
Liebe Gemeinde, wir haben den Text gehört, Lukas 10, vom barmherzigen Samariter. Ein Text, der vielleicht vielen bekannt ist, vielleicht manche zum ersten Mal oder wieder Erinnerung gerufen haben. Der nächste bitte, so habe ich die Predigt genannt in Überschrift, und dazu drei Gedanken für uns heute will ich mitgeben. Erstens die wichtigste Frage. Liebe Gemeinde, wenn wir über uns, über die Welt nachdenken, dann glaube ich, ist das, was die meisten Menschen bloß interessiert, eins: Was muss ich machen, damit ich was vom Leben habe? Das ist so die entscheidende Frage für ganz viele. Was muss ich machen, damit ich was vom Leben habe? Ihr Lieben, im Mittelalter, da war das Denken der Menschen, ich bin Teil von der Gemeinde, von Kirche, vom Staat, von der Familie. Da war ich immer ein Teil von etwas. Und so haben die Menschen sich verstanden. Nie ich bin, sondern immer ich bin etwas von. Und dann kam Martin Luther, der stand auf und sagte auf einmal, nicht mehr so wie alle anderen denken. Und wenn ihr mir noch was sagen wollt, ich stehe hier und ich denke so und ich kann nicht anders. Und das war so der Beginn des Selbstbewusstseins, des Ichs. Wo ich sage, ich bin etwas und ich denke so. Und das war gut, ein Selbstbewusstsein des Ichs zu bekommen. Ihr Lieben, wenn man jetzt aber weiter in unsere Gesellschaft guckt, dann ist das immer weiter getrieben bis hin zum Egoismus. Und so denkt jeder nur noch ich, 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 aber nicht mehr wir. Und das führt zum Problem. Also klar, jeder will etwas vom Leben haben. Selbstverständlich, ich doch auch. Aber die wichtige Frage, also ich meine, die wichtigste Frage, denn die wichtigste Frage ist nicht, was habe ich vom Leben, was muss ich machen, dass ich was vom Leben habe, sondern die wichtigste Frage ist, was muss ich machen, damit ich ewiges Leben bekomme. Denn das Leben, von dem wir etwas haben wollen, das hat eines Tages ein Ende. Das muss uns bewusst sein. Das ist so. Man kann aus seinem Leben ja machen, was man will, aber zum Schluss steht der Pfarrer da und sagt, Erde zu Erde, Asche zu Asche und Staub zu Staube. Das ist so. Für uns alle. Das Leben ist endlich, das muss uns bewusst sein. Und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Wenn man nicht alles erzählt. Denn die ganze Wahrheit ist, dass trotz unserer Vergänglichkeit des Lebens jeder eine Chance auf ein ewiges Leben hat. Das ist die ganze Wahrheit. Gott hat uns in Jesus Christus gezeigt, dass das Leben mit dem Tod nicht zu Ende ist. Seine Auferstehung hat gezeigt, dass das Leben nach dem Tod bei Gott weitergeht. Und dieses Leben, das können wir gewinnen. Diese Verheißung gibt Jesus auch uns. Daran können wir teilhaben, indem wir an Jesus Christus glauben, an seinen Worten uns halten, so wie es in dem Wochenspruch hieß, seine Worte halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Dieses Leben können wir gewinnen im Glauben. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn man dieses Leben so lebt, im Glauben an Jesus Christus, dann beginnt das ewige Leben schon hier, hier in meinem Leben. Dann ist das Leben jetzt hier schon das Entscheidende. Und das ist das Besondere. Wenn die Verheißung des ewigen Lebens, wer das für sich hier schon angenommen hat, dann geht das Leben hier erst richtig los. Denn dann konzentriert man sich auf das Wichtigste. Also deshalb ist nicht die wichtigste Frage, was muss ich tun, damit ich was vom Leben habe, sondern die Frage ist, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe. Und mit dieser Frage kommt nun ein jüdischer Religionswissenschaftler zu Jesus. Und die Frage ist gut. Die Frage ist wirklich gut. aber seine Absicht ist schlecht. Denn erstens kennt er die Antwort schon. Zweitens hat er gar keine Lust, die zu akzeptieren und sie umzusetzen. Und drittens will er Jesus damit ja nur zur Falschaussage locken. Also er stellt ihm die Frage, was ist das Wichtigste im Leben? Und Jesu Antwort, zweitens, Liebe ist die Antwort. Also der Schriftgelehrte versucht nun Jesus, er versucht ihn, er will ihn versuchen, auf die Probe stellen, heißt das, ob er eine gute Antwort weiß. Das ist so bei den Theologen, da stellt der eine knifflige Fragen, um zu sehen, ob der andere hilfreiche Antworten geben kann. Und weil die jüdischen Schriftgelehrten sich streng an die Bibel halten und er bei Jesus vielleicht so einen lockeren Umgang sieht im religiösen Dingen, dass er so mit Sündern und Zöllnern am Tisch saß, war für die jüdischen Schriftgelehrten ja nicht so. Da wollte er jetzt bei Jesus eine Antwort herauskitzeln und gucken, ist die Antwort mit der Bibel konform oder nicht? Ja, versteht ihr? Wenn er also diese Frage stellt und jetzt von Jesus eine Antwort erwartet auf die Frage, wie man in den Himmel kommt, das ewige Leben hat. Und wenn Jesus eine Antwort gibt, die so nicht in der Bibel steht, die so nicht in der Bibel zu finden ist, dann sagt er ja praktisch, dass alles, was die Juden vorher geglaubt haben, falsch ist. Dass das Alte Testament falsch ist oder hinfällig. Und das kann nicht sein. Dann wäre Jesus ihr Lehrer in seinen Augen. Und das ist jetzt genau die Frage, die der hervorlockt, die der Jesus stellt. Das ist die Ausgangssituation. Aber diese Absicht hat Jesus durchschaut. Und Jesus fragt jetzt zurück, was betest du denn jeden Tag? Eine ganz ernsthafte Frage, was betest du denn jeden Tag? Könnte Jesus auch uns stellen, auch dich. Wie betest du jeden Tag? Betest du überhaupt jeden Tag? Was betest du? Der Theologe hier sagt ganz brav das jüdische Glaubensbekenntnis auch. So wie wir auch das christliche Glaubensbekenntnis aufgesagt haben gerade, jeden Sonntag. Und Jesus bestätigt dies und sagt, ja, richtig, nichts anderes gilt auch für mich. Also er sagt, du hast richtig geantwortet, du hast gut geantwortet. Dem hat Jesus wirklich nichts hinzuzufügen. Aber doch eine kleine Sache doch noch. Und er sagt, tu das und du wirst leben. Am Glaubensbekenntnis, an der Lehre hat Jesus nichts auszusetzen. Aber er sagt, tu das, dann wirst du leben. Und genau da hat er die Problemzonen der Schriftgelehrten entlarvt. Denn er weiß schon alles. Er meint alles zu wissen. Aber er diskutiert viel lieber, als es zu tun. Und ihr Lieben, bitte lasst uns nicht jetzt den Schriftgelehrten verurteilen und wir uns auf den Richterstuhl setzen und sagen, ja, seht ihr mal, der macht das nicht richtig. Mein Jesus schon. Nein, ihr Lieben, Jesus fragt auch dich und sagt dir, tu das und du wirst leben. Und so lass dich fragen, tust du das? Im Glauben geht es eben nicht nur so, dass man einfach alles aufsagen kann. Glaube ist nicht nur ein Auswendiglernen, nicht nur ein Aufsagen, sondern Glaube ist, das umzusetzen, was man glaubt. Glaube ist tatkräftig. Es geht darum, die Liebe zu praktizieren. Ihr Lieben, du kannst 1000 Mal zu jemandem sagen, ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Das kannst du in ganz verschiedenen Ausdrucksformen und Weisen sagen, verschiedenen Ton hören. Wenn du immer nur sagst, ich liebe dich, aber dein Gegenüber das nicht spürt, dann bleibt es für den anderen leere Phrasen. Erst wenn dein Gegenüber merkt, dass du ihn liebst, dann ist die Liebe echt. Dann fühlt er sich geliebt. Und so, wie wir jeden Sonntag bekennen, ich glaube an Gott, so sagt Gott auch jedes Mal zu dir und zu uns, dann setz dein Glauben auch um. Tu das, was du bekennst. Ja, wie denn? Können wir jetzt fragen. Wie denn? Wie sollen wir das umsetzen?
In dem Zitat vom Schriftgelehrten heißt es, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner Kraft, mit deinem Vermögen und mit deinem Verstand. So sollst du Gott lieben. Also das Herz ist das Zentrum des Menschen, das Zentrum des menschlichen Lebens. Und damit muss man sich Gott hingeben. Mein Zentrum soll Jesus sein. Du bist der Mittelpunkt in meinem Leben, in meiner Stärke, in meiner Schwäche. Du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Die Seele, das ist das Ich, die ganze Identität. Damit soll, das soll man Gott hinhalten, in den Dienst stellen. Ich gehöre Gott. Herr, was du willst, das will ich auch tun. Die Kraft, das ist unser Wille, unser Vermögen, unser Können. Und das soll Gott gehorsam sein. Ja, Herr, ich will mich einsetzen für dich. Mit dem, was du mir geschenkt hast, die Gaben, damit will ich mich einsetzen. Und der Verstand, den sollen wir beim Glauben nicht ausschalten, sondern der soll auf das Gute von Gott ausgerichtet sein. Das ist Glaube. Das ist Glaube praktisch umgesetzt. Also ein Leben in der Liebe zu Gott geht vom Herzen aus, denn dort wirkt Gottes Liebe bei uns. Und diese Liebe beeinflusst unser Denken, das prägt unser Denken. Und daran soll sich dann unsere Tat ausdrücken, das Tun, das Umsetzen. Und das ist gelebter Glaube. Und daraus folgt dann eben auch das zweite Gebot, was der Schriftgelehrte hier sagt. Die Nächstenliebe, das nur in der Verbindung mit der Gottesliebe erfüllt werden kann. Nur ein Mensch, der von Gottes Liebe beherrscht wird, ist von seinem egoistischen Denken frei, nur ich, sodass er den Nächsten genauso hoch einschätzen kann wie sich selbst. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Daran wollen wir ja üben, das wollen wir umsetzen. Und wenn du jetzt denkst, ja, habe ich verstanden und ich tue das doch auch. Ich liebe meinen Ehepartner, ich liebe mein Kind doch so sehr, ich würde so viel dafür aufgeben. Dann ist Jesu folgende Antwort so, die ist genau für dich dann auch. Denn genauso dachte auch der Schriftgelehrte, als er die Frage stellte, wer ist denn mein Nächster? Diejenigen, die ich liebe? Wer ist der Nächste? Drittens. Jesus erzählt jetzt ein Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Und die Erzählung ist ja eigentlich völlig klar, die ist selbstredend, vielleicht schon oft gehört, kennen wir. Einer wird von Räubern überfallen und er kann verbluten, wenn er keine Hilfe bekommt. Das kann sich jeder vorstellen, die Szene kann man vor Augen malen. Und dann kommt aber glücklicherweise ein Priester vorbei und ein Levit. Gott sei Dank, kann man sagen. Ja, aber nein, sie helfen nicht. Die Gründe werden hier auch gar nicht genannt, ist jetzt auch nicht das Wichtigste. Man kann eigentlich sagen, unglaublich, warum helfen die nicht? Die gehen dann vorbei. Es heißt hier, ihr Verhalten zeigt ihre Unbarmherzigkeit. Es heißt hier wörtlich, sie gehen an der anderen Seite vorbei. Also die wechseln die Straßenseite, die machen wirklich einen Bogen um ihn. Und damit ist wirklich gezeigt, sie helfen nicht, sie wollen nicht helfen. Aus Angst, nach jüdischer Sitte unrein zu werden, aus Angst, vielleicht selbst überfallen zu werden. Aber ihr Lieben, wenn man aus Angst nicht hilft, dann ist das ein Zeichen, dass ich mir selbst der Nächste bin und nicht der andere mein Nächster ist. Und damit erfülle ich nicht das Gebot Gottes. Aus Angst zu handeln, das ist nicht der Wille Gottes. Wir Christen sind ermutigt, auf Gott zu vertrauen, dass er unser Halt ist, dass er die Hoffnung ist, die Zuversicht, die Ermutigung und nicht Angst uns regiert. Und dann kommt ein Samariter vorbei, der von den Juden gehasst ist und der hilft und der sorgt für ihn. Sein tatkräftiges Handeln ist wahre Nächstenliebe. Ja, er handelt ja nicht aus seiner Liebe, weil er ihn so liebt. Der kannte den ja vorher gar nicht. Er hilft aus Liebe zum anderen, weil er ihn nicht einfach liegen lassen kann. Weil er helfen muss. Es muss was getan werden. Und das ist die Erfüllung von Gottes Gebot. Ihr Lieben, nun jetzt zum Fazit. Jesus greift die Frage der Schriftgelehrten auf, aber er fragt nicht, wer ist hier der Nächste? Denn dann wäre die Antwort der Überfallene. Also sollen wir Überfallenen helfen. Nein, die Frage ist auch nicht, wer ist dein Nächster? Denn dann könntest du dir jetzt einen Menschen aussuchen, den du gerne hast, den du magst, den du liebst. Und das wäre eine Aussortierung von Menschen. Dann würde ich mir meine Freunde aussuchen, diejenigen, die ich sowieso mag, diejenigen, die ich liebe, mit denen ich gerne zusammen bin und die lieben, denen helfen, dem bin ich dann Nächster. Und die anderen, die ich nicht so leiden kann, das sind dann eben nicht meine Nächsten. Und denen brauche ich die auch nicht zu lieben. Nein, auch das kann nicht sein. Jesus sagt hier, oder er fragt, wer war für den Überfallenen der Nächste? Wer war für den Überfallenen der Nächste? Und darauf lautet die Antwort der Samariter. Nimm dir ihn zum Vorbild, denn Jesus sagt, geh hin und tue ebenso. Also such dir deinen Nächsten nicht aus, sondern mach die Augen auf und sieh, wem du ein Nächster sein kannst. Wem bist du ein Nächster? Wer deine Hilfe, dein Erbarmen, deine Liebe nötig hat, dem sei ein Nächster. Ich möchte die Antwort ganz kurz in einem Bild verdeutlichen. Dein Leben ist wie ein Wartezimmer. Und du sitzt da im Wartezimmer und sitzt und wartest und beurteilst jeden, der reinkommt, ob er dein Nächster ist. Schaust ihn an, fragst dich, ist das mein Nächster? Kommt der Nächste rein und du fragst dich, ist das mein Nächster? Du wartest und wartest, bis einer kommt, der dein Nächster sein könnte. Doch dann auf einmal reißt Jesus die Tür auf und er ruft, der Nächste bitte. Und er wartet jetzt von dir, dass du aufstehst und losgehst, dass du handelst. Der Nächste bitte, den Jesus ruft, das bist du. Damit du seinen Willen umsetzt, damit du seine Liebe tust, damit du sein Wort hältst. Deswegen geh und handle ebenso wie der Samariter, so wie Jesus es von uns will. Amen.
gestorben und kirchlich bestattet wurde Wolfgang Hechtel im Alter von 74 Jahren. Wir trauern als Gemeinde gemeinsam mit Irene und ihrer Familie und wünschen uns von Gott Zuversicht und Kraft. Wir erheben uns zur Fürbitte. Guter Gott, der du uns und unsere Nächsten siehst, wir bitten dich, für uns und unsere Nachbarn, unsere Nächsten, um offene Augen und Herzen, dass wir erkennen, wo Zeit, Tat und Wort notwendig sind. Gib uns Kraft zum Handeln. Hilf uns Einzelnen, bedächtig zu handeln in Bezug auf Covid-19. Gib uns als Gemeinde und Kirche Weisheit im Umgang miteinander und in der Gestaltung von Hygienekonzepten. Und wir bitten dich, bewahre uns vor Ansteckung und Krankheit. Auch für die Mitarbeiter unserer Missionsprojekte bitten wir dich, hilf ihnen in dieser Zeit trotzdem Kontakt zu Kindern und Erwachsenen zu haben, um Zuversicht und deine Liebe weitergeben zu können. Und hilf uns, das durch Gebet und durch unser Geld zu unterstützen. Insbesondere bitten wir dich heute für die Schüler und Lehrer in Indien von AMG. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So geht mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er gebe euch seinen Frieden. So geht hin, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Nehmt noch Platz, wir hören ein Segenslied.